Voices of Implantology. Der Podcast für die dentale Implantologie. Join the conversation.
Wir können mikrolaue Oberflächen entwickeln auf Keramikimplantaten, die genauso eine verlässliche Ostintegration ermöglichen, wie wir das von den Titanimplantaten kennen. Das ist wichtig. Und momentan aktueller bei Keramikimplantaten ist sicherlich die Frage nach der prothetischen Verbindung, wie das Abutment im Implantatkörper reversibel verschraubt befestigt wird. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Und das zeigt auch, dass die Generationen der jeweiligen Keramikimplantate sich einfach weiterentwickeln.
Wir begrüßen heute Dr. Michael Galert und Dr. Stefan Röhling bei uns im Voice-Studio. Die beiden betreiben eine oralchirurgische Praxis im Herzen von München und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Implantologie. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr.
Im Vorgespräch sagten Sie mir, dass Sie etwa 50% Ihrer Implantatpatienten mit Keramikimplantaten versorgen. Was meinen Sie, warum aktuell noch so viele Implantologen zurückhaltend sind, Keramikimplantate zu inserieren?
Ja, die Titanimplantate sind weltweit etabliert und auch bewährt. Und wer davon geprägt ist und das auch gelernt hat von Anfang an, der wechselt nicht sein gut funktionierendes System. Das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, dass es immer wieder Keramikimplantate in der Vergangenheit gab, Ansätze in der Zahnmedizin, Keramikimplantate zu etablieren in der Implantologie. Und aufgrund des guten Funktionierens von Titan haben diese Keramikimplantate es nicht geschafft, die Erfolgs- und Überlebensraten zu erzielen. Und die Keramikimplantate der neuen Generation jetzt sind nicht vergleichbar mit diesen alten Keramikimplantaten. Aber dadurch ist ein sogenanntes Image entstanden, dieser alten Generation von Keramikimplantaten, das immer noch in den Köpfen der Zahnärzte, die damals diese Zeit mitbekommen haben, herumspukt. Aber ich glaube, die neue heranwachsende Generation von Zahnärztinnen und Zahnärzten geht mit diesem Thema zukünftig ganz locker um.
Ja, und ich denke, Michael hat recht, man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt über ein alternatives Implantatmaterial sprechen, geht es ja auch nicht darum, dass wir die Titanimplantate völlig vom Markt verdrängen wollen. Ja, das ist ja ein Unsinn, ja. Wir wissen, dass Titanimplantate sehr gut funktionieren. Sie haben sich seit vielen Jahren etabliert, seit Jahrzehnten. Ja, wir können jegliche Indikation damit abdecken, aber wir haben auch einen zunehmenden Patiententeil, der eben hinterfragt, mit welchem Material man behandelt wird. Ja? Und ich glaube, in solchen Fällen ist es gut, dass wir eine sinnvolle Alternative haben, um gewisse Fälle einfach zu behandeln. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der ja es nötig macht, dass wir einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, die Entwicklung schreitet voran. Ja, wir können auch nicht alle Indikationen abdecken mit Keramikimplantaten. Und das ist ein normaler Entwicklungsprozess, ja, der vor vielen Jahren begonnen hat. Weil Sie müssen einmal überlegen, es gibt kaum einen Bereich in der zahnärztlichen Implantologie, wo sich in den letzten zwei Jahrzehnten so viel getan hat wie im Bereich der Keramikimplantologie. Und ich glaube, das macht Spaß, wenn wir da in die Zukunft sehen. Und wir sind sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen werden.
Sie haben jetzt gerade die neue Generation der Keramikimplantate angesprochen. Was ist da so neu?
Ja, die neue Generation der Keramikimplantate ist ein ganz anderes Material als früher. Das ist Zirkondioxid. Das ist die sogenannte Hartstahlkeramik, wird es auch genannt. Die wird sehr viel in der Industrie auch benutzt. Die ist bewährt, ein bewährter Werkstoff mit allen keramischen Eigenschaften, die man sich aber vorstellen kann. Und deshalb reden wir hier von einer vollkommen neuen Werkstoffgruppe, die sich da entwickelt hat. Und mit dieser Werkstoffgruppe befassen wir uns schon seit über 20 Jahren und haben gesehen, dass das klinisch eben auch in der Implantologie funktioniert.
Ja, die Designs haben sich auch weiterentwickelt. Ja, wenn Sie mal den Markt der Zahnimplantate sehen, dann ist es so, dass wir von den parallelwandigen Implantaten kamen. Und jetzt sind wir mehr bei den konischen Implantaten. Auch die Gewindegänge haben sich verändert. Mehr ausladend, aggressivere Designs. Und die Entwicklung hatten wir natürlich auch bei den Keramikimplantaten. Was erforderlich ist, dass der Markt und der Anwender das akzeptiert. Ja, das ist ja ganz wichtig. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich technologische Fortschritte hatten, was die Herstellungsprozesse anbelangen. Ja, wir können mikrolaue Oberflächen entwickeln auf Keramikimplantaten, die genauso eine verlässliche Ostintegration ermöglichen, wie wir das von den Titanimplantaten kennen. Das ist wichtig. Und momentan aktueller bei Keramikimplantaten ist sicherlich die Frage nach der prothetischen Verbindung, wie das Abutment im Implantatkörper reversibel verschraubt, befestigt wird. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan. Und das zeigt auch, dass die Generationen der jeweiligen Keramikimplantate sich einfach weiterentwickeln.
Das heißt, sie werden vom Handling dann auch deutlich einfacher?
Deutlich einfacher, ja. Wir müssen ja auch dahin, dass wir Keramikimplantate vom Handling, vom Indikationsspektrum ähnlich verwenden können wie Titanimplantate. Natürlich müssen wir gewisse Sachen berücksichtigen. Ja, wir haben ein ganz anderes Material, wir haben keine Wärmeleitfähigkeit. Ja, das heißt, beim Einbringen der Implantate müssen wir bei Keramikimplantaten umso mehr darauf achten, dass der Druck, der auf den umliegenden Knochen ausgeübt wird, nicht zu groß ist. Ja, das ist also ganz entscheidend. Wir müssen schon gewisse Spielregeln einhalten, wenn wir uns mit Keramikimplantaten beschäftigen, aber das Ziel muss sein, das Handling immer analoger zu machen, wie wir es von Titan kennen, das Indikationsspektrum dementsprechend auszudehnen und vor allem eine verlässliche prothetische Verbindung, die reversibel verschraubt ist, den Anwendern anbieten zu können.
Ja, ich meine, das ist natürlich so, dass die Anwender auch nicht verunsichert werden sollen. Oh, mit den Keramikimplantaten muss ich jetzt viel vorsichtiger umgehen als mit den Titanimplantaten. Es ist so, dass man natürlich schon einige Spielregeln beachten sollte. Deshalb möchte ich da jetzt gerade nochmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Zum Beispiel haben wir jetzt die neuen aggressiven Gewinde bei den Titanimplantaten und dann hört man schon mal in der einen oder anderen Fortbildung, dass man also diese Titanimplantate mit einem Wahnsinns-Torque in den Knochen hineinbringt, um diese sogenannten Sofortversorgung oder Sofortbelastung ermöglichen zu können. Das sollte man mit den Keramikimplantaten nicht machen, aber zum Beispiel ein Torque von 30 oder 35 Newtonzentimeter bei den Keramikimplantaten ist sicherlich möglich und dadurch eröffnen sich natürlich auch gewisse Möglichkeiten, ein Keramikimplantat zum Beispiel mit einer außer Kontakt geschliffenen Sofortkrone zu versorgen. Also wir haben nicht nur die Sofortimplantationsmöglichkeit bei Keramikimplantaten, sondern eben auch die Sofortversorgungsmöglichkeit mit den entsprechenden Spielregeln, die man auch bei Titanimplantaten einhalten muss.
Nochmal auf den Eindrehmoment einzugehen. Also Sie sagten jetzt die 35 Newtonzentimeter Drehmoment, aber wie schnell drehen Sie ein Keramikimplantat dann ein?
Ja gut, es gibt Untersuchungen aus der Goethe-Universität in Frankfurt, die ganz klar zeigen, dass aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit der Zirkondioxidkeramik ja diese Implantate langsam oder langsam mehr eingedreht werden sollten wie die Titanimplantate. Da sollte man schon drauf achten. Es gibt bestimmte Anwender, die die Titanimplantate relativ schnell in den Kiefer hineintorken. Bei den Keramikimplantaten sollte man das etwas mit Bedacht machen und immer dran denken, dass wir es hier mit einem ganzen anderen Werkstoff zu tun haben. Aber dafür bekommt man eben auch ein biokompatibleres Material beim Patienten und kann vor allen Dingen auch den Patientenwunsch erfüllen. Denn viele Patienten kommen ja heutzutage in unsere Praxis, die haben sich im Internet informiert, haben von den neuesten Generationen der Keramikimplantate gehört und die können wir dann bedienen. Also es ist nicht nur die Indikation, die wir als Ärzte bestimmen oder aussuchen, sondern wir können auch auf die Wünsche des Patienten eingehen.
Ja, und ich glaube, genau der Punkt wird ja auch wichtiger heutzutage. Ja, wir hören ja bei den ganzen Kongressen immer wieder die patientenindividualisierte Implantologie, ja, was ja relativ breit gefächert ist. Ja. Und ich glaube, wir sind nicht mehr in einem Zeitalter, wo wir sagen, wir machen nur das in der Indikation, sondern man muss schon auf die Indikationen Rücksicht nehmen, auch auf die Patientenwünsche. Natürlich ist entscheidend, was wir für sinnvoll erachten, wenn wir einen Patienten behandeln. Ja. Also wir können nicht sagen, der Patient will das und wir machen das völlig belanglos. Aber wenn der Patient das will, das Bewusstsein vieler Patienten ändert sich, ja, und dadurch, dass wir bei den Keramikimplantaten ein bioinertes Material haben, ja, hat das ganz andere Eigenschaften wie beispielsweise Titan, was nur einen bioinerten Charakter hat, ja. Also das sind doch wirklich ganz unterschiedliche physikalische Eigenschaften. Der offensichtlichste Unterschied ist natürlich die Farbe. Grau, Titan, Weiß, Keramik. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt geworden heutzutage. Und daher sind wir sehr froh, dass wir unseren Patienten die neueste Generation von Keramikimplantaten anbieten können.
Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr eine 48-jährige Patientin, die kam zu mir. Die hatte ich früher schon mit zwei Titanimplantaten behandelt, im Oberkiefer rechts. Und sie hatte jetzt eine Schaltlücke im Unterkiefer links. Und da sollte ein Keramikimplantat gesetzt werden. Dann habe ich sie gefragt, aber die Titanimplantate, die funktionieren doch wunderbar bei Ihnen. Es war der ausdrückliche Wunsch der Patientin, sie möchte jetzt ein Keramikimplantat haben. Da habe ich sie gesagt, ja, was ist da passiert? Was ist los? Wieso wollen Sie kein Titan? Da hat sie gesagt, ja, ich habe inzwischen Multiple Sklerose bekommen. Ich habe mir gedacht, so viel Metall im Mund ist vielleicht relativ ungünstig. Dann habe ich sie aufgeklärt, dass sie sich jetzt im Bereich der Holistik bewegt, also in der Komplementärmedizin. Aber sie sagte mir dann, nein, mein Heilpraktiker, dem ich vertraue, der mich seit vielen Jahren betreut, der möchte das auch so, der sieht das auch so. Und soll ich jetzt mit der Patientin diskutieren? Soll ich sie wegschicken und sagen, Keramikimplantate mache ich nicht? Sie wusste natürlich, dass wir hier die Expertise haben. Nein, ich bin auf den individuellen Patientenwunsch eingegangen, habe das natürlich von der schulmedizinischen Seite aus betrachtet, aber habe ihr ohne schlechtes Gewissen das Keramikimplantat setzen können, weil in diesem Fall das der Wunsch der Patientin war und ich den Keramikimplantaten natürlich vertraue auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Diese Episode gibt es auch im Videoformat auf unserer Website voicesofimplantology.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Jetzt kursiert ja im Markt so die Aussage, dass Keramikimplantate oder Zirkondioxidimplantate weniger Plaque-Affinität aufweisen. Wie sehen Sie das?
Stefan, ich glaube, da kannst du jetzt was dazu sagen.
Also das
wir haben den Versuch konzipiert in Basel im Mikrobiologischen Institut vor vielen Jahren und Stefan hat ihn ausgeführt. Und hat sehr lange gedauert, bis wir da einen konkreten Ansatz haben. Aber wie ist der ausgegangen?
Also es ist ein Thema, wir haben ja gestern schon diskutiert in der Kollegenschaft, deswegen schmunzeln wir heute ein bisschen. Natürlich gibt es wissenschaftliche Studien, die das untersucht haben. Wir selbst haben zwei Studien dazu gemacht, ja, wo wir die verschiedenen Materialien miteinander verglichen haben. Wir haben Titanoberflächen verglichen mit Mikrora- und Keramikoberflächen. Und in unserem Setup, ja, haben wir schon feststellen können, dass wir weniger Bakterien Wachstum, weniger Plaque-Menge auf den keramischen Oberflächen im Vergleich zu den Titanoberflächen haben. Ja. In unserem Setup war das positiv und es gibt auch zahlreiche andere Studien, die das belegen. Aber man muss evidenzbasiert der Ehrlichkeit halber auch sagen, es gibt auch Studienergebnisse, die das Gegenteil zeigen. Ja. Und es gibt Studienergebnisse, die sagen, dass die Plaque-Affinität identisch ist. Ja. Also man muss da schon ein bisschen differenzieren. Wie wurde der Versuch gemacht? Ist es ein Laborversuch? Ist es ein klinischer Versuch? Ja, wie lange wurden die Plaque-Proben gezüchtet? Also ich denke, dass wir evidenzbasiert sagen können, dass es Hinweise gibt, zahlreiche Hinweise gibt, dass wir da einen gewissen Vorteil haben, was die Menge der gebildeten Plaque oder des Biofilms anbelangt auf keramischen Oberflächen im Vergleich zu Titan. Aber dass wir evidenzbasiert sagen können, dass wir generell weniger haben, das finde ich gewagt und da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich bleiben, aber die bisherigen Ergebnisse sind sehr, sehr vielversprechend.
Okay, danke. Jetzt haben Sie vorher beim den neueren Keramikimplantaten, Zirkonoxidimplantaten, erzählt, dass man da auch eine Sofortversorgung machen kann. Wie handeln Sie das bei Ihnen in der Praxis?
Ja, eine Sofortversorgung ist ja wirklich eine ganz bestimmte, spezielle Geschichte, die der Operateur eigentlich erst intraoperativ entscheiden kann. Man kann ja eine Sofortversorgung planen, man kann ein dreidimensionales Bild machen, zum Beispiel von dem Zahn und von dem umgebenden Knochen. Und dann kann man ja sehen, wie ist dieser Zahn in den Knochen eingebettet. Wir machen vorwiegend die Sofortversorgung im Frontzahnbereich, im hochästhetischen Frontzahnbereich, um gleich die Gewebe stützen zu können. Und da ist es besonders wichtig, dass man sich eben ein Bild macht über das Knochenprofil. Und da ist für mich immer auch ausschlaggebend, was für ein Risikobereich erwächst da, wenn ich eine Sofortimplantation machen kann. Ich glaube, es ist wirklich für jeden Behandler eine sehr individuelle Bestimmung, das zu entscheiden. Und wichtigstes Kriterium ist natürlich, dass man auch eine Primärstabilität mit dem Implantat dann hinbekommt. Und wir besprechen das sehr genau mit dem Patienten, die verschiedenen Optionen. Wir machen uns auch vorher natürlich die entsprechenden Provisorien, dass wenn dieser Zahn gezogen wird, der Patient nicht mit einer Zahnlücke nach Hause gehen muss. Wenn dann intraoperativ die Anatomie es hergibt, dass wir genügend Knochenvolumen haben und dass zum Beispiel auch ein Großteil der vorderen Knochenlamelle steht, dann kann man, denke ich, heute nach den Erkenntnissen der klinischen Untersuchungen und Auswertungen durchaus auch mit Keramikimplantaten eine Sofortversorgung machen nach der Zahnextraktion.
Das Entscheidende ist einfach die Indikationsstellung. Ja? Also wir gehen da auch nicht dogmatisch ran im Bereich der Sofortimplantation oder Sofortversorgungen, sondern wenn es die Indikation erlaubt, wenn es sinnvoll für den Patienten ist, ja, wenn wir in der Situation vorhersagbar sagen können, wir können dem Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten, dann führen wir eine Sofortimplantation durch. Wir führen es aber nicht generell durch, sagen wir. Immer im Frontzahnbereich wird es immer gemacht. Das ist in meinen Augen ein Unsinn. Ja, wir machen es, würde ich sagen, ich persönlich mache es in ca. 10% der Fälle. Ja, das ist so ein durchschnittlicher Wert. Und wir halten uns natürlich an die Spielregeln, die wir auch von Titan kennen. Ja, wir beachten natürlich in gewisser Art und Weise den Eindrehtalk, die Geschwindigkeit, wie wir das Implantat einbringen. Aber wir müssen natürlich bei Sofortversorgungen eine gewisse Primärstabilität haben. Ja, und wir müssen auch die Position beachten. Ja, wir setzen die palatinal orientiert. Ja, wir wissen mittlerweile, dass je größer der Spalt zwischen der vestibulären Knochenkante, die noch vorhanden sein sollte, und der Implantatoberfläche, wenn der relativ groß ist, also 2 mm circa, ja, und ein bisschen mehr, dann haben wir eine sehr gute Prognose, dass das biologisch funktioniert, weil der Spalt kann dann mit Eigenknochen, mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt werden. Der Spalt gibt dem Ersatzmaterial dem Platz, biologisch anzuwachsen, ja, und da haben wir auch gelernt, ja, und das hat wieder zur Folge, dass wir moderne Implantatdesigns brauchen, die verschiedene Durchmesser anbieten, ja, dass wir eben die Implantate auch palatinal orientiert stabil setzen können, aber dennoch diesen gewissen Spalt zur vestibulären Knochenkante haben und eben nicht, wie wir es früher gemacht haben, die Implantate viel zu weit vestibulär setzen, ja. Da kamen dann die Misserfolge, ja, weil wir die prothetisch dann nicht versorgen können oder schwieriger versorgen können, weil wir nicht in der Komfortzone sind, aber auch weil wir biologisch Probleme haben, weil wir dem Gewebe biologisch einfach nicht den Raum geben, sich dort auszubilden.
Eine letzte Frage von meiner Seite. Wenn Sie jetzt tatsächlich eine Sofortversorgung machen, wird die dann speziell geschützt mit einer Schutzschiene oder irgendwas? Oder wird der Patient entsprechend aufgeklärt?
Patient wird natürlich aufgeklärt, dass er in den ersten 7 Tagen nach dieser Operation an der Stelle nicht putzen sollte mit der Zahnbürste, sonst reißt er ja die Fäden weg. Dann haben wir in allen Fällen eine kleine Schutzplatte vorbereitet mit einem Zahn drin. Das nennt man Ästhetikprovisorium. Es wird dann da direkt in diese Zahnlücke gleich nach der Operation eingegeben und das wird dann so eingeschliffen, dass es keinen Druck auf die Wunde ausübt. Das heißt also, wir haben schon auch in gewisser Weise dann einen Schutzmechanismus für die Wunde, dass sich dort ein Blutkoagulum bilden kann. Und es ist eben ganz wichtig, die Patientenkommunikation, dass man die aufklärt. Viele wollen wissen, wann darf ich wieder was essen, was kann ich essen, kann ich meine Medikamente weiternehmen. Aber eine viel interessantere Frage ist natürlich, muss man sowas antibiotisch abschirmen? Es gibt sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die per se bei solchen Sofortimplantationen ein Antibiotikum geben. Das ist ja auch eine sehr individuelle Entscheidung eines jeden Behandlers. Ich bin mit Antibiotika da eher zurückhaltend und denke mir, wenn das operativ in einem wirklich überschaubaren Zeitraum über die Bühne ging und ich ein gutes Gefühl habe, dass ich einen gesunden Patienten und ein gesundes Gewebe vor mir habe, dann gebe ich eigentlich auch bei Sofortimplantation in den wenigsten Fällen ein Antibiotikum. Patienten werden bei uns auch engmaschig kontrolliert, kriegen häufig auch, wenn es übers Wochenende ist, die Telefonnummern mit von uns, dass wir eine enge Patientenkommunikation auch in der Zeit pflegen können, wo wir nicht praktizieren. Und dann kommen die postoperativ immer zur Kontrolle sofort. Und da denke ich, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt sehen würde, es gibt eine Entzündung oder es gibt irgendwelche postoperative Komplikationen, dass man dann auch im Nachhinein noch mit einem Antibiotika behandeln kann. Aber wir geben es nicht per se. Wie sieht es bei dir aus?
Also ich mach's ähnlich wie du, nur wenn ich bei der Sofortimplantation einen Knochenaufbau mache und auch Knochenersatzmaterial verwende, gebe ich per se Antibiotikum. Ja. Mhm. Bei Eigenknochen nicht, da bin ich zurückhaltend, ja, weil der Körper das besser toleriert, aber bei Knochenersatzmaterial und ich eine größere Augmentation mache in Zusammenhang mit der Sofortimplantation, gebe ich in gewissen Fällen dann schon das Antibiotikum. Und du hast jetzt prima die Sofortimplantation erwähnt. Genau. Bei der Sofortversorgung ist ja so, dass wir schon eine Krone auf das Implantat aufbringen, um das Gewebe zu stützen, ja auch um dem Patienten eben das herausnehmbare Provisorium zu ersparen. Und ich achte darauf beim Frontzahn zum Beispiel, dass wir keinen Inzisalkontakt haben, ja auch bei der statischen und auch bei der dynamischen Okklusion. Ja. Ich achte aber auch darauf, dass wir approximal keine Kontakte haben. Ja. Es gibt ja gewisse Behandler, die dann die Krone an den Nachbarzähnen befestigen. Das mache ich nicht, weil wir da, wir haben ja auch Druckbelastung auf das Implantat von den Nachbarzähnen. Ja. Und ich schaue also, dass ich die Proximalkontakte wegnehme, dass die Krone wirklich alleine steht, keinen Inzisalkontakt hat. Da wird der Patient natürlich vorbereitet, der muss wissen, die Krone ist jetzt vielleicht nicht ganz ästhetisch so in der Höhe, wie er sich das vorstellt. Vielleicht sieht man auch zwischen den Zähnen einen kleinen Spalt, ja, aber da muss der Patient eben davor darauf vorbereitet werden und dann haben wir da sehr, sehr gute Ergebnisse.
Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die du sagst, der Patient muss eben auch aufgeklärt werden. Ja. Und deshalb, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn die Sofortimplantation jetzt als State of the Art kommuniziert wird. Es ist ja auch Patienten individuell abzustimmen. Wen hat man da vor sich? Versteht der, was da mit ihm gemacht wird? Weil die Patienten werden ja zum Co-Therapeuten. Sie müssen natürlich hier Acht geben, dürfen dieses Gebiet nicht belasten, gerade wenn es noch zu einer Sofortversorgung kommt, mit provisorischen Zahn zum Beispiel, nach der Implantation. Da ist extrem wichtig, dass der Patient sensibilisiert ist, dass er weiß, dass er das Implantat in Anführungsstrichen wie ein rohes Ei behandeln soll. Und wirklich mit diesem Implantat nicht kaut, nicht abbeißt, gerade in der Front, das finde ich extrem wichtig, dass man sich Zeit nimmt, den Patienten darüber aufzuklären und dass man dann auch vor der Operation entscheidet, kann ich das bei dem Patienten machen? Hat er das Verständnis dafür? Kann er das reflektieren und umsetzen, was ich da meine?
Es ist vollkommen richtig, aber eben wie wir vorhin schon gesagt haben, die Indikation ist das Entscheidende. Ja, also man muss immer schauen, die Indikation ist entscheidend für die Entscheidung, dass wir das durchführen. Ja, wenn die Indikation nicht stimmt, dann können wir das nicht machen. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn dann der Patient dementsprechend aufgeklärt ist, dann sind das sehr vorhersagbare Versorgungen, Behandlungen.
Toller Abschlusssatz. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Channel, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Website voicesofimplantology.com findet ihr alle Folgen auch im Videoformat. Voices of Implantology. Join the conversation.